Dies ist eine Spezialfolge, die aus zwei Teilen besteht. Du hörst gerade den zweiten Teil.
Was bedeutet Kunst für die Welt? Eine Spezialfolge mit Professor Dr. Silja Graupe von der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung.
Wir nehmen gar nicht mehr Realität wahr, bis sie wirklich knallt, wie jetzt im Ahrtal, sondern wir nehmen eigentlich nur noch Bilder wahr. Bilder von Afghanistan, Bilder von Börsen und so weiter. Und das hat jetzt die Ökonomie verstanden und denkt jetzt kann sie diese Bildwelten wieder extern steuern. Nennt man Manipulation. Wir sagen jetzt, nee, das ist ja eine kreative Kraft des Menschen, sich seine eigenen Bilder zu schaffen.
Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Cara Lehr.
Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst.
Ja, ich sehe das einfach so als so diverse Spielfelder, ne? Und wir betreiben im Moment die Hochschule mit 1,3 Millionen Euro Gesamtetat pro Jahr. Hm. Das ist einfach gnadenlos effizient, wenn ich das mal so unverschämt behaupten darf. Ja, also das ist kein Fachbereich an irgendwo und damit sind wir eine sogenannte Vollhochschule in Deutschland. Ja. Und das ist ja so, also da macht mir jetzt eigentlich keiner was vor, ne? Und trotzdem sagen wir versuchen annähernd kompetitiv zu zahlen und also die ganzen Kriterien sind ja da und die müssen transparent sein. Und natürlich haben wir Geschäftsführer, wir haben Kanzler im Einsatz und so weiter, dass das alles einfach hochmodern und hocheffizient sozusagen abläuft. Und das finde ich auch schwierig, wenn KünstlerInnen sagen oder jetzt Wettbewerber von euch, ja, das brauchen wir gar nicht und das ist alles blöd und wir brauchen kein betriebswirtschaftliches Wissen. Nee, das muss schon richtig sein. Und zusätzlich gibt es eben andere Spielfelder, wo du jetzt eben sagst, so, das hat eben nichts mit Berechnung zu tun und nicht mit logischem Verstand, sondern das hat einmal mit Erfahrung zu tun, also mit Glaubwürdigkeit der Erfahrung. Bei uns werden die Leute ja auch eingeladen zu Veranstaltungen oder können auch in unsere Kurse mitkommen, also in unsere Master- und Bachelor-Module. Und das andere ist eben zu sagen, okay, es gibt einen anderen Bereich der Imagination, ne? Also etwas, was abwesend ist, aber was nicht rein berechnet wird. Und da dann tatsächlich auch den Unterschied zu machen und deutlich zu machen, dass andere, die jetzt nur in dieser monetären Logik sind, da dann komplett wegbrechen und eigentlich nichts hinter einer Werbefolie, also sozusagen der Bereich zwischen Imagination und erfahrbar, ist das glaubwürdig, die Bilder, die ich schaffe. Und ich denke, da haben wir dann, wie du sagst, unheimliche Vorteile auch, ne? Natürlich kann man das eine gegen das andere ausspielen und natürlich gibt es auch viele Reibungsflächen zwischen diesen Spielfeldern. Aber ich finde, erstmal ist es eben ganz gut, dass man das doch auch unterscheiden kann und sagen, in gewisser Weise kann man das auch balancieren. Ja? Also ich kann mit großem Spaß diese Hochschule eben auch von den Kosten her und so durch diese Krise zum Beispiel jetzt steuern, ne? Und das muss perfekt gemacht werden. Und das andere hat daneben und gleichzeitig seine Berechtigung. Ne? Das würde ich mir eben auch viel für den Kunstbereich wünschen, eben diese Frage von einem ökonomischen Verstand, der das Künstlerische nicht kaputt macht, sondern befähigt. Ne? Sagen, in dieser Welt, welche Rechtsform machst du? Was ist mit deinen Steuern? Wie kommst du an Gelder ran? Was erzählst du über deine Kunst, wie platzierst du sie? Und dieses Wissen, es fehlt ja nicht total nur bei den Ökonomen, sondern auch auf der anderen Seite fehlt ja auch dieses Know-how einer Ökonomie, die einen befähigt und ermöglicht und nicht erdrückt und kaputt macht.
Ja, beziehungsweise oder dann teilweise vielleicht unglaubwürdig macht, haben wir ja auch, und das geht jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, das mal schneide ich aber nur vielleicht kurz an, weil wir haben ja ganz viel, es gibt viel Scharlatane in unserem Bereich auch, die wirklich nur der Ökonomie wegen und viel weniger oder überhaupt teilweise gar nicht im Interesse der Kunst sozusagen agieren. Und deswegen eilt uns da in der Branche oder begleitet uns, besser gesagt, vielleicht in der Branche auch da eine gewisse Skepsis von außen. Und Cara und ich sprechen da auch oftmals drüber, dass das eine Bürde ist, die genommen werden muss, gerade im Zeitalter der immer relevanter werdenden und der nachgefragten, geforderten Transparenzkomponenten und so weiter. Und wenn es dann nur noch um die Ökonomie geht, um irgendwie Kunst zu verscherbeln, dann haben wir genau das Gegenteil erreicht, ne, von dem, was eigentlich wünschenswert ist, um der Gesellschaft in dem Wandel, und jetzt vielleicht schließe ich gerade nochmal zurück die Schleife zu dem Thema, wie sich das Bewusstsein ein Bewusstseinswandel in deiner Sicht, das finde ich nämlich sehr spannend, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was da auf uns zukommt, was nötig ist, wie wir mit eben solchen Impulsgebern, wie den genannten, die wir eben betreiben und vorantreiben, dann eben auch unterstützend wirken können. Ne? Also was ist wirklich an Bewusstsein zu verändern aus deiner Sicht? Was ist dahingehend nötig, gerade in der heutigen Zeit nach der oder während der Pandemie? Ja, und worauf müssen wir uns vorbereiten, weil es vielleicht auch ungemütlich werden kann?
Ja, eine spannende Frage. Also ich denke, die Krisen der Zeit, so schrecklich wie sie sind, bei mir fängt hier 5 Kilometer weiter die Ackerkatastrophe an. Und es sind für uns nicht nur Bilder, sondern Erfahrungen. Aber bei all dem ist eine Chance, im gesellschaftlichen Diskurs und auch in individuellen Gesprächen zu sagen, dass diese Welt wahrscheinlich doch in ihren Grundfesten krisenhaft, veränderbar, flüssig, wandelbar ist. Und das klingt erstmal irgendwie ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, es ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich würde gerne ganz kurz ausholen. Wir haben ungefähr 2.500 Jahre Wissenschafts- und Philosophiegeschichte hinter uns, wo der Hauptstrom im Abendland war, hinter dem Chaos des Lebens etwas Festes, Unwandelbares zu finden. Ob Gott, ob Ideen, whatever. Und in letzter Zeit dann eben Gesetzmäßigkeiten, die am Ende nur noch rein geistig waren, also rechenbare Strukturen. Ja, also man hat die versucht, in der Natur zu finden, bei Gott zu finden, in Gesetzen zu finden, im Geist zu finden, wo auch immer. Aber die Idee war immer, es muss ja irgendetwas geben, was uns von diesem Chaos der Welt befreit und es eigentlich nur als Schein und Trug entlarvt. Und daher kommt auch, kurz gesagt, die Idee gerade der Wirtschaftswissenschaften: okay, ich kann mich aus dieser Welt zurückziehen, ich kann nur auf diese Essenzen gucken und dann kann ich diese Geheimnisse lüften und die Welt steuern und gestalten, ne? Wie so ein Gott von außen. Und dadurch denken wir immer, okay, wir sind gar nicht mittendrin. Und gleichzeitig richten wir mit unseren Taten natürlich mitten in der Welt was an. Und die Position, die ich komme sehr stark im philosophischen aus dem ostasiatischen Bereich, ist zu sagen, vielleicht sagen wir nach 2.500 Jahren Suche, okay, die Suche an sich war sinnlos. Sondern die Welt ist, wie sie ist, unvorhersehbar und damit aber auch gestaltbar, und zwar von innen heraus. Ja, also ich stehe sozusagen mitten in diesen Krisen.
Ja.
Es gibt kein Auge Gottes. Ich kann mich davon nicht distanzieren, ja, wie Manager da nur noch auf ihre Zahlen gucken, ne? Sondern ich muss halt mittendrin sein. Und das eröffnen, das finde ich jetzt so spannend, eben auch für diese ganzen Fragen, warum bringen wir Kunst in die Ökonomie, zu sagen, es geht ja nicht darum, jetzt einfach das Chaos der sinnlichen Wahrnehmung, sondern es geht darum zu sagen, okay, wenn es nicht diesen abstrakten einzelnen Punkt gibt, wie ist diese Welt, in der wir mittendrin stehen, imaginierbar? Ne? Also was sind die Bilder, was sind die Vorstellungskräfte, mit der wir mitten in dieser wandelbaren Welt leben und die uns leiten und dann auch zur Gestaltung führen? Und es ist irgendwie einerseits so ein bisschen demütige Position, weil man halt sagt, ja, oh Gott, ich komme ja gar nicht aus diesem Chaos da raus. Und gleichzeitig ist es eine Position, die gerade merken, dass bei unseren Studierenden sagen, ah, okay, dann habe ich ja Teilhabe, dann habe ich den Mut mitzumachen, ne? Dann kann ich den Weg im Gehen machen, wie man so schön sagt. Also es ist eine ganz andere Grundhaltung und es führt dazu, dieses Krisenhafte erstmals eher als Sein zu beschreiben, also so ist Welt, und nicht gleich mit einer moralischen Haltung, oh, voll doof oder das geht schon wieder weg, ja, sondern zu sagen, spannend. Und als bei uns die Corona-Krise kam, wir hatten eine interne Restrukturierungskrise in der Hochschule und wir waren gerade im März letzten Jahres fertig damit. Und ich war so ein bisschen beleidigt, dass dann von außen das nächste Riesendrama kam. Und trotzdem haben wir dann in dem Moment gesagt, okay, nicht verneinen. Alle anderen Hochschulen sagten, ja, wir warten bis nach Ostern und wir gucken mal. Das gibt ein Riesending. Und da haben wir unsere Studis zusammengetrommelt und diesen Slogan Lernen mit und inmitten der Krisen geprägt. Ne? Und zu sagen, okay, das wird jetzt voll doof mit Zoom und wir sind ja sowieso bei der Digitalisierung zu erforschen, also an uns selber. Ja? Die Leute rausgeschickt, zu Chronistinnen der Krise gemacht, Leute rausgeschickt, sagen so, was machen jetzt Unternehmen eigentlich? Was sind die Gelingensbedingungen, um durch sowas zu kommen? Und ich mag diesen Entdeckergeist, diese grundsätzlich andere Haltung, ja? Mittendrin, niemand weiß es absolut besser. Ich muss mich verantworten in Situationen. Und es hat auch ein bisschen was Spielerisches und zugleich natürlich fundamental Ehrliches. Ne? So, das ist, würde ich sagen, Total. Das ist so ein Moment, wo man dann auch merkt, ah, okay, Kunst war ja für diesen Riesenraum des Imaginierbaren, ist sie ja zuständig. Dafür ist sie ja da. Ne? Also zu vermitteln zwischen Abstrakten und nur Sinnlichem, wo man natürlich dann keinen Sinn draus machen kann. Ja, und das ist so dieser spannende Raum. Und ich glaube, mehr Leute verstehen jetzt in Krisen oder sind bereit, diesen Sprung zu machen und zu sagen, okay, wir kommen in der Realität. Ja, also so, das hoffe ich auch, dass das jetzt deutlich wird.
Ja, und gerade auch dieses Element, was wir gerade schon hinsichtlich der Startups-Gedanken, glaube ich, da ist es gefallen, ne? Auch diese Zuversicht des Loslassens. Und nicht verkrampft, man muss es irgendwie in Gesetzlichkeiten, in Logiken und in Kalkulierbarem runterbrechen, sondern es ist ein Bewusstsein zu finden, es ist ein Fluss des Chaoses, der aber im gesamten Bild, wenn man sich mal wirklich, sag ich jetzt mal, rauszoomt, dann doch ein wahnsinniges, positives Entwicklungselement hat, ne? Also weil es geht ja weiter, egal wie tragisch es für den Moment, gerade in dem Moment, in dem man als Individuum steckt, aussieht. Aber im Gesamten ist ja eigentlich eher, und das ist gerade für unsere, glaube ich, gesellschaftliche Mentalität hierzulande, immer so ganz wichtig, sich bewusst zu machen, es ist grundsätzlich eigentlich positiv. Oftmals viel mehr, als dass es nur negativ ist. Aber die negativen Komponenten oder die schwierigen Komponenten bleiben irgendwie viel bewusster hängen.
Nee, das Spannende, glaube ich, ist hier tatsächlich, dass sich die Bewertungskategorien von gut und schlecht verschieben oder zumindest verschieben sollten. Ja, ja. Und ich mache natürlich als Philosophin viel Erkenntnistheorie und bei uns ist ja das Problem, dass du halt irgendwas siehst und dann mit einem Begriff belegst und dann sofort gleichzeitig die moralische Wertung kommt. Ja, das haben wir ja nicht nur bei rassistischen Stereotypen. Und jetzt einfach erstmal zu sehen, und ich denke auch da wieder Kunst wichtig, Imaginationsübung wichtig, zu sagen, okay, als was kann ich die Welt sehen? Ja? Und dann zu sagen, und jetzt treffe ich eine bewusste Entscheidung, ob ich das so schrecklich finde, dass ich irgendwie weglaufe. Ja? Viele, die weggucken, sagen, nee, das kann ich nicht aushalten und so weiter, aber die in der Hospizbewegung sind, merken ja, dass da das Leben eigentlich am intensivsten ist, dass da in gewisser Weise auch Leben entsteht, dadurch, dass etwas stirbt, ja, so, und wir öffnen uns diesen Erfahrungsräumen nicht, weil wir schon gleich wissen, Tod ist gleich schrecklich, will ich nicht, brauche ich nicht, ne, verbanne ich ins Krankenhaus. Und ich hatte noch ein anderes Beispiel, was ich gerade, wir hatten zu Narrativen des Wandels ein Symposium und wir haben natürlich jetzt dieses 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel, was auch wichtig ist, ne, wie ökonomische Kriterien auch. Und mir sagen dann noch junge Menschen tatsächlich, ja, das ist ja total abstrakt, der Klimawandel, und das merke ich ja gar nicht. Es ist denn so weit weg von Erfahrung und es wird eine Sache von Rechnen und von CO2-Tonnen und Preisen und bla bla bla. Und dann hatten wir an einer, kommt aus dem Alten Testament, an einer Weissagung sozusagen eines gelingenden Lebens. Und da ist diese Passage, und dann klatschen die Bäume in die Hände, ja, und die Wälder verneigen sich und so weiter. Und sagen so, okay, was ist das für eine Welt? Und dann haben wir daran gearbeitet mit den jungen Menschen, was wäre das für eine Welt, wenn wir so arbeiten, dass die Bäume vor Freude in die Hände klatschen? Das können die ja logisch nicht, das war jetzt schon logisch, ne? Aber, und dann kamen so tolle Ideen und Bilder, ne? Also dadurch, dass man diesen rein abstrakten Raum in einen imaginierten Raum öffnet, ne? Und sagen, okay, kann sich Natur mit uns mitfreuen? Und wie sollte die das denn eigentlich erleben? Ja? Und dann sagt man, ja, bei einem Tier, das, da kann man ja ansehen, aber an so einem Baum doch irgendwie schwierig. Und das sind, glaube ich, diese ganz spannenden Räume, wo dann auch Stereotype von Angst, von Passivität auch gekommen sind. Und in dieser zweiten Gruppe, sag ich mal, der klatschenden Bäume kommen ganz viel oder ganz andere Gestaltungsvorstellungen. Also was kann ich tun? Was kann ich machen? Was möchte ich machen, als eben in diesem abstrakten Bereich? Den wir trotzdem natürlich mit politischen Regelungen, wir brauchen jetzt alles von CO2-Tonnen, alles, was wir irgendwie tun können, das ist schon richtig, ne? Aber diesen Raum, ich denke, eröffnet sich jetzt einfach mehr, weil es faktisch klar ist, in welcher Welt wir leben eigentlich.
Ja, und gerade dieses Vorstellen oder diese Vorstellungskraft, das eröffnet ja unglaublich viele neue Fragestellungen. Ne? Also gerade das Bild finde ich einfach großartig. Oder dann der Bäume, der verneigenden Bäume. Dann unmittelbaren Frage, ja, bei Tieren kann man das besser erkennen, aber wie ist es denn? Wie erkennt man denn einen fröhlichen, einen zufriedenen, einen guten Baum? Und dann kann wiederum die Kunst da reinspringen und sagen, okay, wir stellen uns das so und so vor und das wird mit einer Wissenschaft der Biologie gepaart und auf einmal entsteht aus Vorstellung gepaart mit Wissen ein Verständnis und dann durch die wirtschaftliche oder Wirtschaftswissenschaft eine Überlegung, wie können wir das Ganze verbessern, auch im Sinne einer durchaus relevanten oder wie hattest du es vorhin genannt, moralzehrende Elemente, dass die Natur eben höchst relevant da auch ist. Und man muss eben sehen, dass Bäume, Pflanzen etc. auch zufrieden sind, dass das Gesamtsystem Welt funktioniert.
Ja, und ich mich ja auch verändere dadurch. Also dadurch, dass ich, also es ist ja nicht nur dann irgendwie der Baum, sondern auch zu sagen, okay, dann stehe ich ja auch ganz anders in diesem Gefüge. Ne?
Ja, ja. Vielleicht abschließend kurz nochmal die Schleife zu dem neuen Studiengang, der uns ja auch in dem Sinne verbunden hat, den ihr ins Leben gerufen habt, gerade hinsichtlich der Imaginationskraft. Ihr habt da ja jetzt ganz neu etwas aufgebaut, was, glaube ich, auch für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin hier ganz interessant sein kann, denn es verbindet eben Wirtschaft sehr gut mit der Kreativwelt oder Kreativwirtschaft.
Ja, danke dir. Und ich glaube, vorausgeschickt ist da ganz wichtig, dass wir, also das Masterstudiengang, dass wir sogenannt Fachfremde, das ist ein technisches Wort, also Nicht-ÖkonomInnen, auch das Studium ermöglichen. Also wir haben Leute aus den Kulturwissenschaften, aus den Ingenieurwissenschaften, wir haben PhysikerInnen und auch KünstlerInnen tatsächlich. Teilweise interessanterweise mit BWL dann im Neben- oder Hauptfach, was ja sowieso schon eine tolle Kombination ist, aber auch ohne, wir müssen natürlich dann sehen, wie kommt ein bisschen ökonomischer Sachverstand vorab dann in die Köpfe, aber es geht, ja. Und den Studiengang, den wir jetzt starten im Oktober, heißt Ökonomie, Imagination, Zukunftsgestaltung. Und er fußt auf einer ganz interessanten Beobachtung der Veränderung der ökonomischen Forschung, dass man plötzlich merkt, oh je, Zukunftsentwicklung ist doch gar nicht von Gesetzen abhängig, sondern von Bildern, die Menschen im Kopf haben, wie Zukunft aussehen kann. Beispielsweise Krisen entstehen dadurch, dass die Leute Bilder im Kopf haben von ist total sicher, ja, und ist werthaltig. Und was uns jetzt daran interessiert, dass wir eine Gesellschaft haben, eine massenmediale Gesellschaft, die eigentlich am Ende auf imaginiertem, also auf festgefügten Bild- und Wertvorstellungen, aber tatsächlich auch inneren Bildern beruht, die über Funk und Fernsehen oder wo auch immer sie herkommen. Und dass sich sozusagen eine Bildwelt zwischen die Vorstellungskraft der Menschen und der Realität geschoben hat. Also wir nehmen gar nicht mehr Realität wahr, bis sie wirklich knallt, wie jetzt im Ahrtal, sondern wir nehmen eigentlich nur noch Bilder wahr. Bilder von Afghanistan, Bilder von Börsen und so weiter. Und das hat jetzt die Ökonomie verstanden und denkt jetzt kann sie diese Bildwelten wieder extern steuern. Nennt man Manipulation. Und über Werbung und PR und wie auch immer. Und wir sagen jetzt, nee, das ist ja eine kreative Kraft des Menschen, sich seine eigenen Bilder zu schaffen. Übrigens war Cusanus der Erste, der das gesagt hat. Das ist der Geburtsstunde der Renaissance. Sagen also, der Mensch ist fähig, also er ist gottähnlich, weil er sich die Bilder seines eigenen Handelns selber schaffen kann. Er ist bildfähig. Er ist nicht einfach nur Bild von, sondern er ist bildfähig. Er ist eben bildlich in der Bildfähigkeit. Das war die Idee, damals noch in alter Sprache gekippt. Und zu sagen jetzt, okay, wir wollen eine Demokratisierung der Bilder, die sich zwischen Welt und unseren Handlungen geschoben haben. Ja? Und das ist eine, und das ist ja für euch unheimlich interessant, es geht ja nicht darum, wieder neue Bilder zu schaffen, auf denen Leute wie Pavlovsche Hunde dann irgendwie reagieren und Angst vor Viren oder whatever haben, ne? Und Angst vor Terroristen, sondern wir wollen ja Bilder haben, auch wissenschaftliche Bilder, die Menschen zu einer kreativen Vorstellung befähigen, damit sie handlungsfähig werden. Corona jetzt natürlich das beste Beispiel. Wir brauchen Bilder, wo die Leute dann auch richtige Handlungsentscheidungen treffen können. Ja, es geht ja nicht um unbewusste Reflexe anzutrainieren. Also zumindest nicht nach unserem Bild. Und dafür jetzt zu sagen, okay, was sind die grundlegenden Bilder, die ökonomisches Handeln, beispielsweise Wachstum, der Markt, Sachzwänge und so weiter, ne? Was sind die und wie können wir sie kreativ in eine eigene Vorstellung, wie können wir die ändern, die großen Erzählungen, Narrationen von Wirtschaft, die Menschen ja auch gefangen halten. Und das hat also sozusagen eine Anbindung an State-of-the-Art-Forschung in der Ökonomie, in der Sozialwissenschaft und der Philosophie und gleichzeitig dann aber typisch Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eben ein forschendes und tätiges Element, also das auch wirklich zu tun, Zukunftsworkshops zu gestalten, ja. Man merkt, welche Bilder der Vergangenheit fesseln eigentlich uns und hindern uns daran, Zukunft anders zu sehen. Ja, und der heutige Stand der Forschung sagt, dass Zukunft nichts ist, weil sonst wäre es Gegenwart, sondern sie entsteht aus dieser Vorstellungskraft. Und die Ökonomie hat es geschafft, die Vorstellungskraft, also die Imagination, in etwas Passives, Unbewusstes, Blindes zu wandeln. Und da muss sie raus. Und wir sind total froh, jetzt mit jungen Menschen und auch älteren Menschen mit unseren Studierenden dann daran auch arbeiten zu können, ne? Weil es sozusagen wie der größte blinde Fleck ist, den die Wissenschaft und auch die Wirtschaft als Praxis hat. Also diese ganze Idee, ich denke, es kommt bei euch ja ständig vor, zu sagen, sobald es um Kunst und Vorstellungskraft und Imagination, ja, es ist nur emotional und intuitiv und voll unbewusst. Um das ja Quatsch. Es ist anders bewusst. Es ist natürlich nicht berechnend. Es ist nicht in dem Sinne strikt rational, sondern wir haben so viele Formen von bildlichem, von sprachlichem Bewusstsein und wir können das aktivieren und wir aktivieren es jetzt eben nicht als Kunst quasi um ihrer selbst willen, sondern in einem wohlverstandenen Dienst einer ja letztlich auch leidenden Kreatur und einer leidenden Welt und Gesellschaft, ne? Um diesen Raum zur Gestaltung dann auch zu öffnen. Und das verändert Menschenbilder ganz gewaltig, das verändert Weltbilder ganz gewaltig. Und dann zu sagen, ja, aber es geht nicht nur um diese wahnsinnig interessante Theorie, muss ich jetzt als Philosophin natürlich sagen, sondern es geht eben auch um die Praxis, ne? Zu verstehen, auf welchen Vorstellungsbildern wir dann auch kommunizieren wollen, was wir in der massenmedialen Gesellschaft ja tun müssen. Weil wir ja Dinge heute entscheiden müssen, von denen wir keine konkrete Erfahrung haben. So, wir müssen uns Meinung bilden über Sachen, wo wir keine konkrete Erfahrung haben. Das heißt, der Raum der Imagination, der ja auch ursprünglich der Raum der Kunst ist, ist der wichtigste Raum, den wir heutzutage haben. Und er ist komplett vergessen, er ist sprachlich ausgeblendet worden. Und wir holen ihn jetzt zurück und typisch für uns eben, anstatt jetzt 30 Jahre zu forschen und ein neues Paradigma zu machen, zu sagen, ja, dann laden wir gleich die Studierenden ein, das mit uns zu machen. Und da wird eben auch viel Raum für Künstler, Künstlerinnen sein, also einmal als Studierende, aber auch in Kooperationsprojekten eben das auch tatsächlich in die Praxis zu bringen und zu zeigen, um was es geht und die Mittel, von denen wir ÖkonomenInnen ja gar keine Ahnung haben, wie man auch eben mit diesen Vorstellungskräften umgehen kann.
Ja, ja, und nicht nur die Studenten nehmt ihr mit und gestaltet gemeinsam, sondern eben auch uns als Botschafter, Mitgestalter, also die Menschen aus der Mitte, in der Mitte. Und ich finde es total großartig, dass wir dank Christoph uns gefunden haben, like-minded people, hoffentlich mit langem Atem, da wirklich auch etwas bewegen können. Liebe Silja, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Eventuell gibt es nochmal ein Wiedersehen. Ich würde mich freuen, oder wiederhören sozusagen, ich würde mich freuen. Ja, es wird bestimmt ein spannender Weg, ein spannender gemeinsamer Weg. Und nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen lieben herzlichen Dank dir, Christian.
Gerne, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich kann nur ans Herz legen, die Cusanus Hochschule sich mal anzuschauen. Wer die Zeit, berufsbegleitend müssen wir noch was irgendwie organisieren.
Wird es geben ab, ja, also wir werden in Richtung weiterbildender Master gehen, also das kommt.
Cool.
Und
ja.
Genau, wir sollten vielleicht noch sagen, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen uns alle eben unter natürlich der Cusanus Hochschule, aber eben auch, wo Christian aktiv ist, unter dem Initiative Wirtschaft von Morgen findet. Also wirtschaft-von-morgen.de, weil wir da eben diese ganze Frage gesellschaftliche Vernetzung und für was sind wir eigentlich ja eben für eine Wirtschaft, die noch einen Morgen kennt und einen Morgen entwickelt und gestaltet. Und ja, da könnt ihr mehr erfahren.
Super, danke, dass du das noch angebracht hast. Wie gesagt, Silja, vielen lieben Dank, bis bald und jetzt erstmal frohes weiteres Gestalten.